NDR Info. Themen des Tages.
Mit Arne Bartram an diesem Sonntagabend. Guten Abend. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Berlin einen Mann festgenommen. Er soll einen Anschlag geplant haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Kurz vor der Sendung konnte ich mit unserem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt sprechen und ich habe ihn gefragt, was wissen wir denn bis jetzt über diesen Mann, der festgenommen wurde?
Dass er 2003 geboren worden ist, 22 Jahre alt ist, 2023 nach Deutschland gekommen ist und offenbar schon eine ganze Zeit in Berlin war, an unterschiedlichen Adressen in Berlin gemeldet war. Und das hat es für die Ermittler etwas herausfordernd gemacht, als man von einem ausländischen Nachrichtendienst den Hinweis bekam, dieser Mann sei ein möglicher Terrorist. Dann hat die Berliner Polizei, der Berliner Verfassungsschutz angefangen zu ermitteln und dann musste man tatsächlich erstmal rauskriegen, wo genau in der Stadt ist er denn? Am Freitag ist das gelungen. Am Freitag konnte man sich näher mit ihm beschäftigen und hat dann nach kurzer Observation entschieden, ihn festzunehmen, weil man die Gefahr, die von ihm ausgehen könnte, für zu groß gehalten hat.
Welches Motiv soll er denn gehabt haben?
Ein islamistischer Attentäter soll er gewesen sein. Das jedenfalls war der Hinweis des ausländischen Nachrichtendienstes, möglicherweise sogar ein Selbstmordattentäter. Es gab verschiedene Szenarien, was man ihm zugetraut hat. Ein Selbstmordattentat mit einem Sprengsatz, ein Messerangriff. Das war alles irgendwie noch ein bisschen im Unklaren. Und ich muss ganz deutlich sagen, es ist auch bis jetzt unklar. Das ist ein Verdacht, der besteht. Das ist ein Vorwurf, der dem Mann gemacht wird. Man hat bei der Durchsuchung seiner Wohnung Grundstoffe, Chemikalien gefunden, die zum Bau einer Bombe dienen könnten, aber auch für anderes. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass er unmittelbar davor gewesen wäre, ganz konkret etwas zu tun. Und es gibt auch keinen fertigen Sprengsatz, den man gefunden hat. Also eine ganze Reihe von Verdachtsmomenten gegen ihn, aber nichts, was jetzt schon definitiv bewiesen wäre.
Du hast schon gesagt, der Hinweis auf ihn kam von einem ausländischen Geheimdienst. Ist denn schon mehr darüber bekannt, wie die Ermittler auf seine Spur gekommen sind?
Das ist etwas, das im Alltag des Bundesamtes für Verfassungsschutzes wirklich immer wieder passiert, dass man von anderen Ländern, das kann von überall auf der Welt sein, Hinweise bekommt auf konkrete Personen. Und dann gilt es eben immer zu überprüfen, was ist an so einem Hinweis dran, wie konkret ist das? Und da gibt es viele kleine einzelne Informationen, die gar nicht groß zu irgendetwas führen, was wir in der Öffentlichkeit mitbekommen würden. Aber in diesem Fall ist es eben sehr konkret gewesen und für die Berliner Sicherheitsbehörden dann auch etwas gewesen, was sich als so stichhaltig herausgestellt hat, dass man sich eben am Samstag dazu entschieden hat, ein Spezialeinsatzkommando der Polizei zu dem Mann zu schicken. Und was dann unterm Strich dabei rauskommt, das wird sich erst in Wochen oder Monaten zeigen, denn jetzt beginnt die Arbeit der Kriminaltechnik, die Arbeit des Staatsschutzes eben herauszubekommen, ob das, was man gefunden hat, dazu langt, den Mann tatsächlich strafrechtlich auch vor einem Gericht anzuklagen.
Wenn so eine Meldung kommt, Terrorverdächtiger gefasst, möglicher Anschlag in Deutschland verhindert, dann sorgt es natürlich bei vielen erstmal für so ein ungutes Gefühl. Auf der anderen Seite, genau dafür haben wir ja Ermittler, die solche möglichen Täter erwischen sollen, bevor sie was tun können. Was würdest du sagen, wie gut sind unsere Sicherheitsbehörden da im Moment aufgestellt?
Das Problem ist natürlich auch in diesem Phänomenbereich islamistischer Terrorismus, dass ganz viel bei dieser Tätergruppierung auch im Kopf passiert und in den Kopf können wir nicht reinschauen. Das heißt, wenn wir jemand haben, von dem heißt es, der hat sich zum Beispiel auf Social Media sehr radikalisiert, der hat sich da sehr deutlich geäußert und von dem glauben nun die Ermittler, dass er vielleicht morgen losgeht und ein Messerattentat verübt, dann muss man einfach realistischerweise sagen, dadurch, dass man in seinen Kopf nicht reinschauen kann und die Tatsache, dass ein Messer quasi in jeder Küche zu finden ist, ist es ausgesprochen schwierig, so einen Beweis dann wirklich zu erbringen und dann wirklich zu sagen, hier haben wir etwas, was auch einen Richter überzeugt. Und deswegen ist das ein wirklich sehr schwieriges Terrain, auch für die Ermittler. Ich sehe allerdings in den vergangenen Monaten da auch eine immer größere Entschlossenheit zu sagen, wir gucken jetzt gar nicht mehr Tage und Wochen lang zu, wie wir das vielleicht früher gemacht haben, um es dann vor Gericht beweisen zu können, sondern wir nehmen die Leute eher früher fest, riskieren, dass wir vielleicht nichts nachweisen können, wollen aber sicher gehen, dass wir nicht quasi auf den fertigen Sprengsatz in einer Wohnung stoßen.
Was würdest du sagen, wie schätzt du aktuell die Sicherheitslage bzw. die Terrorgefahr in Deutschland ein?
Gerade reden wir ja über den Phänomenbereich islamistischer Terrorismus. Und da ist es einfach so, dass wirklich seit Monaten, seit Jahren eine ganz hohe abstrakte Gefahr besteht. Also wir einfach wissen, dass es Menschen gibt, die unter dem Eindruck dieser Ideologie einen Anschlag begehen könnten. Es aber keine konkreten Hinweise darauf gibt, wer das im Augenblick wo sein könnte, wenn wir diesen Fall jetzt in Berlin mal ausklammern. Und deswegen muss man leider sagen, ist da täglich mit einer neuen Entwicklung zu rechnen. Die Gefahr ist nicht vorbei. Es ist aber auf der anderen Seite nach meinem Eindruck nicht so, dass es jetzt gerade in diesem Moment die ganz große Antiterroroperation im Bereich des islamistischen Terrorismus geben würde, von der wir nun nichts wissen. Aber das ist eine Situation, die kann sich auch jederzeit ändern.
Die Polizei hat in Berlin einen Mann festgenommen. Der Syrer soll einen Anschlag in Deutschland geplant haben. Alles, was wir dazu bisher wissen, hat unser ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt für uns zusammengefasst. Und wir kommen zu einem anderen, ja, genauso unerfreulichen Thema. In England hat es ja gestern Abend einen Messerangriff in einem Zug gegeben. Auch danach war die Panik bei vielen Menschen groß. Inzwischen ist ein kleines bisschen mehr bekannt. Die Polizei, die schließt inzwischen ein terroristisches Motiv vorerst aus. Sie hat zwei Männer wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen. Es gibt mehrere Verletzte. Zwei von ihnen schweben immer noch in Lebensgefahr.
Um kurz vor 20 Uhr Ortszeit gehen die ersten Anrufe aus dem Zug bei der Polizei ein. Augenzeugen beschreiben dramatische Szenen. Er habe zunächst an einen Halloween-Scherz geglaubt, sagt etwa Olli Foster später im BBC-Fernsehen. Ein Mann sei durch das Zugabteil gelaufen und habe gerufen, rennt, da ist ein Typ, der alles und jeden absticht.
And then I had guys suddenly run past going, run, run, there's a guy stabbing literally everyone, everything. At first, there was a few of us kind of looking at each other, like thinking it was a joke, like it's Halloween, I'm pranking.
Doch immer mehr Passagiere seien ihm entgegengekommen, panisch. Auch Foster läuft los. Dabei habe er an einen Sitz gegriffen, der voller Blut gewesen sei, und gemerkt, auch die anderen Sitze seien voller Blut.
And then I look at my hand and it's covered in blood. And then I look at the chair and there's blood all over the chair. And then I look ahead and there's blood all on the chairs. And I'm thinking, okay, this is pretty serious.
Eine andere Reisende, Ren Chambers, beschreibt, wie die Passagiere versuchten, sich gegenseitig zu helfen, etwa Kleidungsstücke gegen die Wunde eines Schwerverletzten drückten, um die Blutung zu stillen.
They were either collapsed or like looking about, they were about to fall over. And people were trying to pass back hoodies and things to pack the wound. I made sure that someone called services wherever else.
Außerplanmäßig hielt der Zug mit Ziel London dann in der Kleinstadt Huntingdon. Dort wartete bereits ein großes Polizeiaufgebot. Augenzeugen berichten, wie ein Mann mit einem großen Messer auf dem Gleis schnell von der Polizei getasert und festgenommen worden sei. Die Polizei bestätigte am Sonntagmittag, zwei Männer seien in Gewahrsam genommen worden. Superintendent John Loveless.
Within 8 minutes of the 999 call being made, two men were brought into police custody. Where they remain this morning.
Demnach handelt es sich um einen 32-jährigen und um einen 35-jährigen Mann. Beide seien in Großbritannien geboren, einer habe karibische Wurzeln. Sie seien wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen worden. Das Motiv der Tat ist weiterhin unklar, teilte die Polizei mit. Es gebe jedoch derzeit keine Hinweise auf einen möglichen Terrorangriff. Die genauen Umstände sollen nun so schnell wie möglich aufgeklärt werden. Von den ursprünglich 10 im Krankenhaus behandelten Menschen konnten 4 wieder entlassen werden, 2 schweben weiterhin in Lebensgefahr. Zahlreiche Politiker äußerten sich bestürzt. Innenministerin Shabana Mahmood teilte auf der Social-Media-Plattform X mit, sie sei zutiefst betroffen und werde regelmäßig über Ermittlungsfortschritte informieren. Premierminister Keir Starmer schrieb, seine Gedanken seien bei allen Betroffenen. Lob für das schnelle Handeln der Einsatzkräfte und emotionale Worte gab es am Morgen auch von Verteidigungsminister John Healey.
I was on that very service with my wife Jackie yesterday.
Gestern war ich noch mit meiner Frau Jackie genau in diesem Zug, nur wenige Stunden vor dem Anschlag. Die Zugbegleiter und der Rettungsdienst haben meinen größten Respekt. Ohne sie hätte es noch schlimmer kommen können.
Das war der Bericht von unserer Korrespondentin Franziska Hoppen aus London. Zu uns in den Norden. Heute beginnt die Hamburger Woche der Pressefreiheit. Organisiert wird sie vom NDR, der Zeitstiftung Bucerius, der Körperstiftung und auch der Stadt Hamburg. Insgesamt sind 40 Organisationen mit dabei. Bis zum 8. November sind mehr als 60 Veranstaltungen geplant in und um Hamburg. Zum Auftakt hat heute Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni über die aktuellen Herausforderungen für uns Journalisten beim Punkt Pressefreiheit diskutiert.
Pressefreiheit. Wir sprechen von Pressefreiheit, weil die Presse oder die Medien frei berichten können sollen. Traditionell ist diese Freiheit vor allem durch Zensur und repressive Regime gefährdet. Inzwischen gibt es aber noch weitere Gefahren.
Also Steve Bannon hat so schön gesagt, let's flood the zone with shit.
So Carsten Broster von der SPD, der Kultursenator in Hamburg, bei der Auftaktveranstaltung der Woche der Pressefreiheit. Let's flood the zone with shit. Will heißen, wir veröffentlichen so viel Mist, dass am Ende niemand mehr weiß, was wahr und was falsch ist. Das Problem für Nachrichtenplattformen ist dabei, noch mit reinen Fakten in dieser Dynamik durchzudringen und nicht in den aufgeregten Ton einzustimmen.
Da scheitert Politik regelmäßig, wenn sie nur emotional ist. Da scheitern auch Medien regelmäßig, wenn sie im Prinzip Clickbaiting-Überschriften machen, wo man als Politiker immer da sitzt und sagt, was habe ich angeblich gerade gemacht? Und dann liest man den Text, sagt, ah, doch, stimmt. Aber wenn man die Überschrift liest, denkt man sich ein ums andere Mal, die waren auf einer anderen Veranstaltung.
Ja. Deshalb sei der kritische Journalismus heutzutage ganz besonders gefragt, argumentierte Ann-Kathrin Müller, Hauptstadtkorrespondentin vom Spiegel.
Journalismus ist tatsächlich ein Handwerk, wo man eben lernt, es gibt ein bestimmtes mindestens Zwei-Quellen-Prinzip. Und das heißt, man muss eben gucken, was für Quellen hat man, wie kann man die einordnen, gibt es vielleicht auch was Schriftliches dazu. Das ist tatsächlich ein Handwerk, wo man nach bestem Wissen und Gewissen eben die Informationen zusammensammelt und in Kontext setzt und dann erst veröffentlicht.
Außerdem sei es wichtig, sich als Journalistin nicht nur weiterhin an diese Grundsätze zu halten, so Müller, sondern auch über das, was gerade weltweit passiert, stärker aufzuklären.
Ich glaube, es würde sehr viel helfen, wenn Medien, aber auch vielleicht Politik, mehr darüber berichten würde, was der Hintergrund davon ist. Also was die Strategie dahinter ist, das zu machen. Es ist die Idee, dass wir Journalisten nicht mehr vertrauen sollen. Es ist die Idee, dass wir Politiker nicht mehr vertrauen sollen, also den Altparteien oder den demokratischen Politikern. Es ist die Idee, dass wir generell demokratischen Institutionen nicht mehr vertrauen.
Es ging aber nicht nur um gezielte falsche Informationen. Die Digitalexpertin aus den USA, Nina Jankovic, betonte,
well, you know, we've always had lies. We've always
ja, Lügen gab es schon immer, Desinformation gab es schon immer, in gewissem Maße, aber Technologie jetzt ist ganz anders. Lügen können jetzt so schnell reisen. Und man kann auch wirklich die Zielgruppen sich aussuchen. Wer steht dem am offensten gegenüber? Das Internet hilft uns dabei. Wir können Botschaften an die schicken, die dem offen sind. Und deswegen ist Desinformation auch so mächtig heutzutage.
Denn vor allem stark emotionalisierende Inhalte werden auf Plattformen wie TikTok, Instagram und Co. bevorzugt. Rein faktenbasierte Informationen haben es durch die Algorithmen immer schwerer. Newsfluencer Fabian Grischkat blickt trotzdem nicht nur negativ in die Zukunft.
Ich bin aber von dem Punkt abgerückt, dass ich immer nur die Algorithmen verteufelt habe, weil im Prinzip ist ein Algorithmus ja super vorteilhaft. Also auch ein KI-getriebener Algorithmus, der uns Informationen so zusammenstellt, dass wir erstmal nicht von dieser Flut erschlagen werden, sondern so einen Überblick behalten. Wenn wir als Gesamt-EU da agieren, können wir auch Druck auf große Tech-Konzerne sowohl in China als auch in den USA ausüben und dass wir eben eine klare Offenlegung von diesen Algorithmen einfordern. Und dass man vielleicht auch die Möglichkeit hat, sich seinen eigenen Algorithmus auszusuchen. Also gibt es vielleicht den Wikimedia-Algorithmus, wo mir vor allem Wissen und geprüftes Wissen ausgespielt wird.
Kultursenator Carsten Broster unterstützte diese Idee, meinte aber, da seien wir in der EU noch hinterher. Das Vertrauen in traditionelle Medien sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir alle müssten dafür sorgen, dass falsche Informationen nicht zu viel Macht bekommen. Dafür brauche es auch mehr Medienkompetenzangebote, sowohl für Kinder und Jugendliche in Schulen als auch für Erwachsene. In der kommenden Woche gibt es davon in Hamburg und Umgebung auf jeden Fall jede Menge.
Die Hamburger Woche der Pressefreiheit. Sie findet ab heute und noch bis zum 8. November in und um Hamburg statt, mit mehr als 60 Veranstaltungen in der ganzen Stadt, außerdem auch in Lüneburg und Lübeck. Helene Buchholz hat für uns über die Auftaktveranstaltung berichtet. Nach dem Lawinenunglück in Südtirol sind die Leichen der beiden vermissten Deutschen dort gefunden worden. Nach Angaben der italienischen Bergwacht handelt es sich um einen Vater und seine 17-jährige Tochter. Die Bergwacht war bereits Stunden nach dem Unglück davon ausgegangen, dass es keine Überlebenden gegeben hat, vor allem weil sie rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt waren. Die Urlauber waren am Samstag beim Aufstieg von einer Schneelawine erfasst worden. Lisa Weiß berichtet.
Es war schon kurz vor 16 Uhr, als sich die Lawine löste, unter dem Gipfel der Verteinspitze im Ortlergebirge in Südtirol. 7 Menschen waren dann noch in der Nordwand unterwegs, Richtung Gipfel. Olaf Reinstadler von der zuständigen Bergwacht Sulden beschreibt es dem Nachrichtenportal Südtirol Online so.
Also es waren drei Gruppen, drei verschiedene Gruppen, eine Dreiergruppe und zwei Zweiergruppen. Von einer oder zweier Gruppen, die sind rausgekommen, die waren überhaupt nicht involviert, weil die deutsche Lawine noch knapp daneben vorbei. Und die haben auch einen Alarm ausgelöst, weil sonst hat man nichts gewusst.
Die anderen Bergsteigerinnen und Bergsteiger, alles deutsche Touristen, hatten nicht so viel Glück. Sie wurden von der Lawine mitgerissen.
Die ersten drei, die waren nicht einmal ganz verschüttet, nur teilverschüttet. Also die hat man oberhalb gesehen. Die haben wir dann geborgen.
Überlebt haben die Frau und die beiden Männer das Lawinenunglück also nicht. Die Leichen der anderen beiden, ein Vater und seine Tochter, hat die Bergwacht erst am nächsten Morgen gefunden. Sie wurden wohl mehrere hundert Meter von der Lawine mitgerissen. Rätselhaft ist, warum die Bergsteigerinnen und Bergsteiger noch so spät am Tag beim Aufstieg waren. Sie wären erst in der Dunkelheit zurückgekehrt. Und unklar ist auch, wie es genau zum Lawinenabgang kam. Eine Vermutung ist, dass Vater und Tochter, die am weitesten oben in der Wand waren, die Lawine ausgelöst haben. In der Gegend hat es in den vergangenen Tagen Neuschnee gegeben. Tagsüber ist es noch verhältnismäßig warm, nachts schon kalt. Möglicherweise hat sich der Schnee nicht richtig mit dem Untergrund verbunden. In solchen Fällen braucht es nur Wind oder eine Erschütterung durch Bergsteiger und die Lawine geht ab. Auch Meteorologe Giulio Betti vom Nationalen Forschungsrat in Rom kann nicht mit Sicherheit sagen, wie es genau zu dieser Lawine gekommen ist. Aber was er sagen kann, dass wir uns wegen des Klimawandels auf mehr solcher Lawinen einstellen müssen.
Le valanghe rispetto al passato hanno un amico, tra virgolette, in più.
Im Vergleich zur Vergangenheit haben die Lawinen, in Anführungszeichen, einen Freund mehr, nämlich die Temperaturunterschiede und die anormalen Temperaturen in der Höhe. Je mehr Temperaturunterschiede ich habe und je höher die Null-Grad-Grenze in den Bergen ist, desto mehr steigt die Lawinengefahr. Denn es schneit ja trotzdem mal. Und wenn die Temperaturen dann insgesamt höher sind, verbinden sich die einzelnen Schneeschichten nicht so gut und es gibt tendenziell mehr Lawinen. Die Alpen seien unsicherer geworden, sagt er. Umso wichtiger sei es, beim Bergsteigen, Skitouren gehen oder Eisklettern auf die aktuelle Lawinenwarnstufe zu achten. In diesem Fall, an der Verteinspitze, war die zwar verhältnismäßig niedrig, aber nicht bei null. Ein Restrisiko bleibt eben immer am Berg.
Und jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, und zwar in die Zeit, in der wir Menschen dabei sein werden, den Mars zu besiedeln. Wenn Sie sich jetzt schon manchmal über Ihren Alltag aufregen, dann warten Sie jetzt erstmal ab, wie das den Astronauten gehen wird, die sich dann dort mit allen möglichen Problemen rumschlagen müssen. Ständig einen 50 Kilo schweren Raumanzug tragen, schlechtes Essen, extra lange Arbeitstage und bei der Reise dorthin mit wenigen anderen Menschen auf engstem Raum eingesperrt sein. Um sowas auszuhalten, braucht das viel Training. Das gibt es jetzt schon und wie das konkret aussieht, weiß Anne Seiler.
Zur Vorbereitung auf künftige Mars-Missionen arbeiten Psychologen mit sogenannten Analogastronauten. Diese simulieren über 4 Wochen lang auf sogenannten Raumschiff-Habitaten die Mission in Wüsten oder arktischen Regionen. Im Oktober lief die bisher größte derartige Mission gleichzeitig an 17 Orten auf der ganzen Welt. Die Vogtländerin Annika Mehlis nimmt immer mal wieder an solchen Missionen teil. Und sie erzählt vom Missionsalltag in der Wüste.
Wir haben üblicherweise relativ zeitig angefangen, um auch der größten Mittagshitze zu entgehen. Waren halt so im Wechsel jeden Tag immer 2 Personen im Außeneinsatz mit den Anzügen, mit denen wir arbeiten. Letztendlich ist es so, wenn der Anzug dann wirklich fertig angezogen ist und man wirklich nur noch so seinen eigenen Atem hört und die Funkgeräusche, ja, dann eben rausgeht durch die Schleuse, dass dann natürlich man weiß, dass man nicht echt auf dem Mars ist.
Die psychologischen Herausforderungen so einer Mission untersucht die betreuende Weltraumpsychologin Alexandra De Carvalho und sie erklärt die Besonderheiten.
Wenn ich in einem sehr engen Raum mit anderen Menschen zusammenlebe und arbeite, dann merke ich das auch, wenn ich zu Hause bin, aber da habe ich vielleicht mehr Fluchtmöglichkeiten, ne? Also ich kann mal eben um den Block gehen und so weiter. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, in so einem Habitat leben muss für einen Monat, dann wird mir natürlich viel schneller klar, dass ich eigentlich viel mehr Privatsphäre brauche oder dass ich mich hier nicht wohlfühle. Und deshalb finde ich, ist unsere Lebensumgebung oder die Umgebung, in der wir arbeiten, wie so ein Labor, was uns einfach auf ganz viele sehr natürliche Bedürfnisse, die Menschen haben, einfach immer wieder hinweist.
Die Analogastronauten, also die Mars-Missionstesterinnen und Tester, müssen spezielle Eigenschaften mitbringen. Das sind neben psychischer und körperlicher Belastbarkeit, Frustrationstoleranz, Teamfähigkeit, Geduld und Neugier. Ist da ein Geschlecht besonders geeignet?
Ich finde, die Mischung macht. Deshalb würde ich sagen, also je diverser eine Gruppe ist, desto besser.
Die Weltraumpsychologin betont außerdem, dass eine Konfliktbereitschaft wichtig sei.
Ziel bei uns in den Gruppen ist es nie, dass wir keine Konflikte haben, sondern dass wir die gut miteinander führen. Dass man einfach miteinander spricht, solange es auch noch nicht hochgeköchelt ist, sondern schon, wenn die Dinge irgendwie klein sind, weil man das dann auf der Ebene ganz gut klären kann.
Dass Konflikte zum Leben gehören, ist zwar keine neue, aber eine wichtige Erkenntnis, die auch Menschen etwas bringe, die nicht zum Mars fliegen wollen, betont Alexandra De Carvalho.
Also ich glaube generell in so einer Gesellschaft, in der es jetzt auch immer viel um Spaltung und um Trennung geht, ist es einfach super wichtig, nochmal darauf zu achten, was uns eigentlich verbindet und wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Weil ich glaube, dass einzelne Menschen eigentlich nie so stark sein können, wie wir, wenn wir uns in Gruppen vielleicht auch zusammentun, schauen, was uns verbindet. Also es muss jetzt nicht auf einer total hohen Ebene sein, es kann einfach die Nachbarschaft sein. Ne? Dass man guckt, wer lebt hier denn eigentlich noch, wie kann man sich unterstützen. Und ich glaube, dass man da so ganz viele Anknüpfungspunkte findet.
Egal, ob auf dem Mars oder auf der Erde. Alexandra De Carvalho plädiert für ein Miteinander. Das mache nicht nur Mars-Missionen möglich, sondern erleichtere auch das alltägliche Leben. Studien hätten gezeigt, dass einsame Menschen sich oft Gedanken darüber machten, was sie von anderen trenne. Denken wir jedoch über Gemeinsamkeiten nach, finden wir zueinander. Und Kontakt kann man auch aufnehmen an der Bushaltestelle, dem Supermarkt oder in der Pause auf der Arbeit. Niemand muss dafür zum Mars fliegen.
Wir kommen zum Sport und zum 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Eine Partie läuft da noch, die andere ist aber schon zu Ende, Michael Augustin.
Der VfL Wolfsburg spielt gerade gegen die TSG Hoffenheim und liegt mit 2:3 zurück. Da sind wir gleich vorher noch zum Duell der Aufsteiger und der dritten Niederlage hintereinander für den HSV. Die Hamburger haben beim 1. FC Köln mit 1:4 verloren. Holger Dahl.
Hamburg fand erst in der 50. Spielminute richtig in die Partie. Bis dahin hatten Ache und Kainz Köln mit 2:0 in Führung gebracht. Doch dann wurde der HSV deutlich aktiver. Zunächst wurde ein Anschlusstreffer von Vieira wegen Foulspiels zurückgenommen und dann gelang Dompe nach einer knappen Stunde doch der Anschluss zum 1:2 aus HSV-Sicht. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel, das durch zwei gelb-rote Karten in der Schlussphase gegen Ferrei und Vieira entscheidende Impulse zugunsten der Kölner erhielt. Nach Ausgleichschancen der Gäste erzielte Köln in der Nachspielzeit das 3:1 und 4:1. Hamburg dürfte vor allen Dingen mit der ersten Halbzeit unzufrieden sein. Der Abstand auf den Relegationsplatz ist auf 3 Punkte geschrumpft.
Der HSV ist aktuell Tabellen-13., Köln 6. Vorne alles beim Alten, die Bayern mit 9 Siegen, einsame Spitze. Am Tabellenende Gladbach auf Rang 16 sowie Mainz und Heidenheim auf den direkten Abstiegsplätzen. Und auch der VfL Wolfsburg ist nicht wirklich weit von der Abstiegszone entfernt. Und damit, wie versprochen, zum letzten Spiel, das noch läuft. Ja, Wolfsburg in der Krise, zu beobachten vor allem bei Heimspielen. Die Wolfsburger haben seit Mitte Januar nicht mehr zu Hause gewonnen. Und auch heute gegen Hoffenheim sieht es nicht danach aus, Henrik Lückhoff.
Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass dieses Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim so unterhaltsam wird? 3:2 führt die TSG Hoffenheim inzwischen. Mit 1:1 war es ja in die Pause gegangen. Und dann haben wir 3 Tore innerhalb von 11 Minuten gesehen. Zweimal die Hoffenheimer in Führung. Einmal Prömel und Börcher, zwischendurch der Ausgleich von Amura. Und beide Mannschaften zeigen sich hier enorm effizient in diesem Spiel. Und bei den Wolfsburgern, die ja 5 der vergangenen 6 Pflichtspiele verloren haben, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie heute nicht alles geben, denn sie haben fast 60% der Zweikämpfe gewonnen. Also an der Einstellung und am Kampfgeist, das, was ja zuletzt oft bemängelt wurde, liegt es heute auf jeden Fall nicht. Aber wenn man 2 Tore schießt, dann sollte man zumindest was Zählbares mitnehmen. Heute würde das nicht reichen, denn die Wolfsburger liegen weiter zurück mit 2:3. Und sind im Aufbau mit Arnold einmal quergelegt, aber sie tun sich schwer. Wenn, dann muss es schnell gehen. Das war Amura in der Anfangsphase, in der 14. und dann auch in der 56. Da hatten sie ihn beide Male schön freigespielt. Und in der 56. da hat er den Ball dann mit 111 km/h am Ohr vorbei von Oliver Baumann, dem Hoffenheimer Torhüter, vorbei. Unter die Latte genagelt, aber jetzt müssen die Wolfsburger nochmal aufpassen. Konter vielleicht für die Hoffenheimer, aber ein Wolfsburger dazwischen. Vielleicht der Gegenangriff über die rechte Seite mit Lovro Meier. Aber erstmal der Querpass bleibt beim 2:3 nach 70 Minuten.
Soweit Hendrik Lückhoff live aus Wolfsburg. Außerdem ist das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost worden. Und da kommt es zu einem Nordduell zwischen dem HSV und Holstein Kiel. Der FC St. Pauli muss in Mönchengladbach antreten. Der FC Bayern ist bei Union Berlin zu Gast. Und auch der Titelverteidiger hat ein Auswärtsspiel bekommen. Der VfB Stuttgart muss nach Bochum. Gespielt wird Anfang Dezember. In der zweiten Fußball-Bundesliga ist der SC Paderborn neuer Tabellenführer. Das Ganze nach einem 2:1 gegen Fürth. Außerdem gewann Bochum mit 2:0 gegen Magdeburg. Düsseldorf und Kaiserslautern trennten sich 1:1. In der Fußball-Bundesliga der Frauen hat der HSV mit 0:4 gegen Frankfurt verloren. In der Basketball-Bundesliga hat Rasta Vechta beim starken Aufsteiger in Trier verloren, und zwar mit 87:96. In der Tabelle befindet sich Vechta nach 2 Siegen und 3 Niederlagen im unteren Drittel. Und in der DEL, in der deutschen Eishockey-Liga, haben die Fishtown Pinguins Bremerhaven gewonnen, und zwar mit 4:1 bei den Eisbären Berlin.
Und das waren die Themen des Tages für heute. Mein Name ist Anne Bartram. Ich wünsche noch einen schönen Abend.